ich war absichtlich zu früh. Ich wusste, dass sie erst in einer halben oder einer Dreiviertelstunde einträfe. Ich wollte das Haus allein spüren und auskundschaften, bevor Bea es sich zu eigen machte. So blieb ich einen Augenblick stehen, um den Brunnen und die aus dem Wasser ragende Hand des Engels zu betrachten. Der anklagende Zeigefinger stach dolchartig hervor. Ich stieg die Eingangstreppe hinauf. Die große Tür stand einige Zentimeter offen. Ich fühlte einen beunruhigenden Stich, denn ich glaubte, sie neulich abends beim Gehen geschlossen zu haben. Sacht stieß ich die Tür auf und spürte, wie mir der Hauch des Hauses übers Gesicht strich, ein Dunst nach verbranntem Holz, Feuchtigkeit und verweckten Blumen. Ich zog eine Streichholzschachtel aus der Tasche und kniete nieder, um die erste der von Bea zurückgelassenen Kerzen anzuzünden. Dann ging ich zur nächsten Kerze und zündete sie an. Langsam, wie in einem Ritual, folgte Kerze um Kerze, so dass ein bernsteinfarbener Lichtschein in der Dunkelheit schwebte. Mein Weg endete neben dem Kamin der Bibliothek, bei den Decken, die aschenbefleckt noch auf dem Boden lagen. Dort setzte ich mich hin, den großen Raum im Auge. Nach einer knappen halben Stunde merkte ich, dass mich das Halbdunkel einzuschläfern drohte. Ich stand auf und begann im Raum auf und ab zu gehen, damit mir warm würde. Im Kamin lagen nur noch die Reste eines Scheits und ich machte mich auf die Suche nach etwas Brennbarem. Meine Vorstellungen von viktorianischer Literatur legten mir nahe, die Suche vernünftigerweise im Keller zu beginnen, wo einmal die Küchen und ein großer Kohlenkeller gelegen haben mussten. Mit dieser Idee suchte ich etwa 5 Minuten nach einer in die Tiefe führenden Tür oder Treppe. Ich wählte eine große Holztür am Ende eines Korridors. Sie sah aus wie ein erlesenes Stück Tischlerarbeit mit Engelreliefs und einem großen Kreuz in der Mitte. Das Schloss befand sich genau unter diesem Kreuz. Erfolglos versuchte ich, die Tür zu öffnen. Wahrscheinlich klemmte der Mechanismus oder war schlicht verrostet. Ich untersuchte sie im Kerzenlicht und dachte, sie erinnere eher an einen Sarg als an eine Tür. Ich fragte mich, was sich auf der anderen Seite verbergen mochte. Schon wollte ich meine Suche nach einem Zugang zum Keller aufgeben, als ich am anderen Ende des Gangs mehr oder weniger zufällig auf eine kleine Tür stieß, die ich zunächst für die einer Besenkammer hielt. Ich drehte versuchsweise am Griff und er gab sogleich nach. Auf der anderen Seite konnte man eine Treppe erahnen, die beinahe senkrecht in ein dunkles Loch hinabführte. Ein intensiver Geruch nach modriger Erde schlug mir entgegen. Als ich so in die Schwärze vor mir hinunterblickte, kam mir angesichts dieses seltsam vertrauten Geruchs schlagartig ein Bild in den Sinn, das ich seit meiner Kindheit, halb unter der Angst begraben, mit mir herumtrug. Ein Regennachmittag am Osthang des Montjuic-Friedhofs. Die Gestalten von etwa 20 Erwachsenen, an die ich mich nur als schwarze, regennasse Anzüge erinnern kann, und die Hand meines Vaters, die meine zu fest drückt, so als wollte er so seine Tränen ersticken, während die leeren Worte eines Priesters in dieses Marmorgrab fallen, in das 3 gesichtslose Totengräber einen grauen Sarg hinunterstoßen, in welchem ich die Stimme meiner Mutter zu hören meine, die mich ruft, die mich anfleht, sie aus diesem steinernen Gefängnis zu befreien, während ich nur zittern kann und meinem Vater mit schwacher Stimme zuflüstere, er solle meine Hand nicht so drücken, er tue mir weh. Und dieser Geruch nach frischer Erde, Aschen- und Regenerde verschluckt alles. Geruch nach Tod und Leere. Ich öffnete die Augen wieder und stieg sozusagen im Dunkeln die Stufen hinunter, denn das Kerzenlicht vermochte der Schwärze nur wenige Zentimeter abzutrotzen. Unten angekommen, hielt ich die Kerze in die Höhe und schaute mich um. Vor mir tat sich ein schmaler Gang auf, der in einen halbkreisförmigen Raum mündete, in dem eine Gestalt aufragte. Ihr Gesicht war von blutigen Tränen überströmt, die beiden schwarzen Augen waren leere Höhlen, die Arme wie Flügel ausgebreitet und aus den Schläfen wuchs ihr eine Dornenschlange. Eine eisige Welle packte mich im Nacken. Plötzlich fasste ich mich wieder und begriff, dass ich eine holzgeschnitzte Christusfigur an der Wand einer Kapelle betrachtete. Da glaubte ich, im oberen Stock Schritte zu hören. Ich dachte, Bea sei gekommen und suche mich im ganzen Haus. Erleichtert verließ ich die Kapelle und ging wieder auf die Treppe zu. Ich wollte eben hinaufsteigen, als ich am anderen Ende des Gangs einen Kessel und eine Heizanlage in einem offensichtlich guten Zustand erkannte, der nicht zum Rest des Kellers passen wollte. Ich trat näher, um die Vorrichtung eingehender zu untersuchen und stellte fest, dass es ein von einem kleinen Kessel gespeistes Radiatorsystem war. Zu meinen Füßen sah ich mehrere Eimer mit Kohle, Pressholz und einige Blechkanister, in denen ich Kerosin vermutete. Diesen Apparat nach so vielen Jahren wieder zum Funktionieren zu bringen, kam mir als hoffnungsloses Unterfangen vor, was mich aber nicht daran hinderte, den Kessel mit Kohlen und Holzstücken zu füllen und das Ganze ordentlich mit Kerosin zu besprengen. Als ich die Kerze in den Kessel hielt, loderte er mit metallischem Getöse auf. Ich schloss das Türchen und trat einige Schritte zurück. Der Kessel schien nur schwer zu ziehen, und ich beschloss, wieder hinaufzugehen, um zu sehen, ob es warm würde. Als ich in den großen Salon zurückkam, erwartete ich Bea zu sehen, fand aber keine Spur von ihr. Ich machte mich auf die Suche nach Heizkörpern, die mir zeigen sollten, ob meine Heizbemühungen erfolgreich waren. Alle Radiatoren, die ich fand, waren kalt wie Eiszapfen. Alle außer einem. In einem kleinen Raum von höchstens 4 oder 5 Quadratmetern, einem vermutlich genau über dem Kessel gelegenen Badezimmer, war ein wenig geheizt. Ich kniete nieder und stellte freudig fest, dass die Bodenfliesen lauwarm waren. So fand mich Bea auf dem Boden hockend, wie ein Dummkopf die Fliesen eines Badezimmers abtastend. Ich brauchte nur 2 Minuten, um sie zu überzeugen, dass wir die Decken aus dem Salon holen und uns mit nichts als 2 Kerzen und einigen museumsreifen Wandleuchten in diesem winzigen Raum einschließen sollten. Während ich sie im Kerzenlicht mit zitternden Fingern auszog, suchte sie lächelnd meine Augen und zeigte mir, dass ihr alles, was immer mir einfiel, schon vorher eingefallen war. Ich erinnere mich, wie sie da saß, an die geschlossene Tür gelehnt, erinnere mich an ihr herausfordernd erhobenes Gesicht, während ich mit den Fingerspitzen ihren Hals streichelte. Ich erinnere mich, wie sie meine Hände ergriff und sich auf die Brüste legte, wie mich ihre weißen Schenkel empfingen.
Hast du so etwas schon einmal erlebt, Daniel?
Im Traum.
Und richtig?
Nein. Ich beugte mich über sie und schaute ihr in die Augen. Ich habe das noch nie mit jemandem gemacht.
Bea lächelte. Meine Hand glitt zwischen ihre Schenkel und ich stürzte mich auf ihre Lippen.
Daniel,
sagte Bea beinahe unhörbar.
Was?
Plötzlich pfiff ein kalter Luftzug unter der Tür hindurch, und in dieser unendlichen Sekunde, bevor der Wind die Kerzen ausblies, trafen sich unsere Blicke, und wir spürten, wie sich die Erwartung dieses Moments zerschlug. Wir wussten, dass sich jemand auf der anderen Seite der Tür befand. Ich sah die Angst auf Beas Gesicht, und plötzlich hüllte uns Dunkelheit ein. Dann kam der Schlag an die Tür, als hätte eine stählerne Faust mit voller Wucht dagegen gehämmert. Ich spürte, wie Bea in der Dunkelheit aufsprang und nahm sie in die Arme. Wir wichen ans andere Ende des Raums zurück, gerade noch bevor der 2. Schlag die Tür traf und sie mit unglaublicher Gewalt an die Wand schlug. Bea schrie auf und barg ihren Kopf an mir. Ich spähte in den Korridor hinaus. Da war niemand.